Hallo und herzlich willkommen bei Inspire, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Verena Reiner. Schön, dass du dabei bist. Ich treffe mich mit interessanten Menschen, will erfahren, was sie antreibt, inspiriert, warum sie was machen, wie sie es machen. Also bleibt dran. Ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mitlachen und ins Nachdenken kommen. Wie wunderbar, heute mit dir, Schwester Nicole Krochowina, diesen Podcast aufzunehmen. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dass wir im Gespräch miteinander sind.
Gerade noch hast du in einem Gottesdienst gepredigt und jetzt bist du hier bei mir im Podcast. Du bist Ordensschwester und Teil der Kommunität Christusbruderschaft Selbitz, einem evangelischen Orden innerhalb der lutherischen Kirche. Und total spannend, gleichzeitig bist du an der Uni Erlangen-Nürnberg am Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit und am Lehrstuhl für Kirchengeschichte. Also gerade das finde ich ja so spannend, dass Glauben und Denken für dich kein Widerspruch sind. Tief im Herzen bist du evangelisch, aber ich weiß, dass du auch im engen Austausch mit Katholiken bist und dass du auch auf Facebook immer wieder Stellung zu politischen Themen beziehst. Also ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch. Ich habe dich gefragt, ob wir uns über Stille unterhalten können. Weißt du noch, wie du reagiert hast?
Ja, ich habe gesagt, dann ist das Gespräch ja schnell zu Ende.
Genau, so lange bist du noch gar nicht, Schwester. Erst mit Mitte 30 bist du nach Selbitz gezogen. Musstest du da Stille erst mal lernen?
Diese Form der Stille, die wir in der Gemeinschaft leben, ja, die musste ich lernen. Auf zwei Ebenen war das wichtig. Das eine, natürlich hatte ich vorher einen hektischen universitären Alltag, der aber auch Räume der Stille hatte. Natürlich habe ich vorher Kirchen gesucht, natürlich habe ich vorher das Gebet gesucht. Aber auch dieses jetzt in Selbitz, dieses gemeinschaftliche Schweigen, dieses gemeinschaftliche Ausrichten und natürlich die viel längeren Zeiten von Stille, das war sicher zu lernen. Insbesondere auch dann im Rahmen von Exerzitien beispielsweise, wo man ja über 10 Tage schweigt und dann mit seiner Seele ringt. Ja, das war alles zu lernen.
Würdest du grundsätzlich sagen, es fällt dir leicht, still zu werden oder ist es eine hohe Kunst gewesen oder ist es noch?
Still zu werden ist an sich überhaupt keine Kunst und schon gar keine hohe Kunst. Es ist einfach ein Geschehen. Das ist ja nichts, was wir irgendwie machen können, sondern wir hocken uns hin und wir öffnen unser Herz und das ist es. Und erfahrungsgemäß ist genau dann Stille in dem Moment sehr laut eigentlich, weil natürlich die Seele dann denkt, endlich werde ich gehört. Und entsprechend versucht sie innerhalb eines kurzen Zeitraums möglichst viel Information unterzubringen. Das heißt, Stille ist in erster Linie ein lautes Geschehen. Und es gibt sicherlich Phasen, in denen es schwieriger ist, das ein bisschen zu bändigen, ne? Und wieder zurückzukommen zum Atem oder zur Ausrichtung zurückzukommen und sich nicht in den Gedanken zu verlieren. Das ist die eigentliche Übungssache, die dahinter steckt. Aber ansonsten ist es natürlich etwas Wunderbares, weil es ja auch eine Form, also es ist mehr als Selbstreflexion, ne? Es ist sehr viel Selbstwahrnehmung, aber es ist keine Kunst in dem Sinne, ne? Sondern das ist eine Form von Ausrichtung und dann das Ringen mit sich selbst.
Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Wort Stille und Ruhe?
Ja, ich glaube, Stille ist intentionaler, weil ich mich bei Stille ausrichte. Ruhe habe ich auch, wenn ich auf dem Sofa liege und denke, mein Arbeitstag war a mess und jetzt muss ich ein bisschen die Füße hochlegen, dann habe ich Ruhe. Also Stille hat auch etwas von Aufmerksamkeit und ausgerichtet sein und auch etwas von Hingabe und freudiger Erwartung, finde ich, weil es ja auch, man fängt ja nicht einfach an mit Stille und sagt, jetzt setze ich mich hin und jetzt ist Stille, das wäre Ruhe, sondern ich leite es ein mit einem Gebet und sagt, und Herr, diese Zeit, die jetzt ist, die ich vor dir sitze, ist für dich und egal was ist und wenn nichts ist, dann ist nichts, aber egal was ist, das ist sozusagen die Zeit, die Qualitätszeit sozusagen, die ich mit dir verbringe und damit ist Stille natürlich in dem Sinne auch ein Gespräch, wenn es auch nicht so ein Gespräch ist, wie wir es jetzt führen. Und es ist ein Schauen und es ist ein Abwarten und es ist ein Gewahrwerden, es ist ein Widerfahrenes. Insofern würde ich schon sagen, dass es etwas anderes als Ruhe ist.
Stimmt, würde ich dir recht geben. Friedrich Wilhelm Nietzsche hat mal gesagt, die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Ist da was Wahres dran?
Ja, wie immer bei Nietzsche ist es sowohl als auch, würde ich sagen. Er kommt ja nun nicht gerade von einem Hintergrund, der sozusagen die Glaubenswahrheiten besonders günstig und gut findet. Insofern ist das natürlich ein sehr interessanter Satz im Sinne eines Aphorismus. Sind die stillsten, die was? Die besten, die guten?
Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden.
die größten Ereignisse. Da ist vielleicht etwas dran, weil zumindest wenn wir von der Stille reden und nicht von der Ruhe, wir über existenzielle Momente sprechen. Wir reden über Fällen von Entscheidung und wir reden über Dinge, die das Potenzial haben, das Leben zu verändern, was dort in der Stille geschieht, wenn etwas geschieht. Das muss ich immer sagen. Ich glaube, in 90% der Stille passiert gar nichts. Aber wenn etwas passiert, kann das durchaus diese Qualität haben. Und insofern denke ich schon, was gebrüllt ist, ist nicht immer, das mag wirkmächtiger im ersten Moment sein, aber nachhaltiger ist, glaube ich, das, was aus der Stille und damit auch aus diesem Lebensgespräch geboren wird.
Ich habe so viele Ideen, wo ich noch nachhaken kann, aber wir kommen zu all dem noch. Braucht unsere Seele ab und zu Stille?
Ganz sicher, sie muss ja atmen. Und das tut sie in der Stille. Ja, und sie will ja auch gewahr werden in dem, was sie trägt und wo sie sich verankern möchte oder wo sie auch leidet und Heilung braucht. Ganz sicher braucht sie Stille. Sie braucht in dem Sinne Aufmerksamkeit. Und die Stille ist ja diese Form, dem sozusagen im Bund mit Gott die Aufmerksamkeit zu schenken.
Vorhin hast du schon mal gesagt, und mir geht's auch immer so, dass wenn ich still werde und um mich rum es still wird, dann fangen die Gedanken an zu rattern. Dann geht's erst recht los, ja. Erlebst du das auch so?
Oh ja. Massenweise. Ja, und dann fällt dir ein, ah, ich muss noch Blumen gießen und diese ganzen Dinge und dieser Text ist noch nicht geschrieben und hier habe ich eine gute Idee dafür, also schreibe ich sie gleich auf. Also all diese Versuchlichkeiten, die dann sind. Aber es gibt auch noch das andere, dass du plötzlich für dich dann klar hast, das und das hat mich sehr verletzt und jetzt ist es auf einmal präsent oder das und das erinnere ich dann plötzlich, das kommt alles. Und da, denke ich, gilt es zu unterscheiden oder einen guten Modus zu finden, wieder in die Gegenwart zurückzukommen und sich nicht in den Gedanken zu verlieren. Denn das hat zwar alles seine Berechtigung, aber im Moment nicht. Es sei denn, es leuchtet etwas auf, was weiterführend ist. Also ich kann nicht nach 30 Sekunden stillem Gebet aufspringen und Blumen gießen und alles aufschreiben, was ich tun will. Ne? Das hat ja auch eine Form von Versuchlichkeit und von Wegrennen, wenn ich so etwas mache. Insofern, ja, das gibt es natürlich gerade in Exerzitien, ne? Wo die Seele weiß, boah, jetzt habe ich 10 Tage Zeit, da werde ich mal alles raustrompeten und es will ja auch sortiert werden. Und dann ist die Frage, die bestimmt die nächste Frage ist, was macht man in solchen Situationen? Meine Lösung ist eine zweifache. Was mir sehr hilft, ist ein Bild, das ich den kontemplativen Exerzitien, das ist ein Buch von Franz Jalitsch, entnommen habe, der sagt, wir müssen uns diese ganzen Gedanken im Sinne eines Hauses vorstellen, weil es geht ja auch darum, diese Gedanken zu würdigen. Ich kann sie ja nicht wegdrängen. Sie sind Teil von mir und die Seele will mir ja auch etwas sagen. Aber was ich machen kann, ist ihr zu signalisieren, das ist alles wichtig, aber es ist nicht dran. Und das Bild des Hauses ist dieses. Ich habe das Haus und in diesem Haus habe ich ein Wohnzimmer und eine Küche. Und wenn die Gedanken im Gebet kommen, sage ich, boah, toll, dass ihr da seid. Setzt euch in die Küche. Ich komme gleich. Ich muss geschwind ins Wohnzimmer. Das klingt jetzt ein bisschen simpel, aber mir hilft das, dass ich sagen kann, ihr seid wichtig. Setzt euch, macht euch eine Küche, wunderbarer Platz, nehmt Platz und ich gehe ins Wohnzimmer. Und meist ist es so, wenn ich dann nach dem Gebet aus dem Wohnzimmer in die Küche zurückkomme, sind sie nicht mehr so groß und monströs, wie sie sind. Das ist das eine. Das zweite ist, was immer hilft, ist der Versuch, Gegenwärtigkeit wiederherzustellen, also vom Kopf wegzukommen von diesem Gedanken. Und ich bete das Herzensgebet, also mit dem Namen Jesu und auf dem Atem. Denn ich glaube, dass das Einzige, was uns in der Gegenwart hält, hier, ist unser Körper. Und der hilft uns sozusagen, diese Stille zu leben, eher letztlich. Das heißt also, wenn die Gedanken kreisen, dann nochmal gewahr zu werden, also der Leib als Tempel Gottes, und dann zu sagen, okay, hier bin ich, ne, und ich spüre es richtig und ich spüre meinen Atem und ich bete mit dem Namen Jesu oder was auch immer auf dem Atem liegt und werde so meiner gewahr. Das ist ja der ganze Schlüssel. Und dann geht dieses Karussell, es ist immer noch da, aber es verliert ein bisschen an Geschwindigkeit und da ist der Übungsweg. Ich würde immer noch nicht von Kunst sprechen, aber da ist der Übungsweg.
Gehen wir mal zurück zu deinem Alltag als Schwester. Du hast feste Zeiten der Stille. Wann, wie oft sind die? Wie werden die gestaltet? Machst du die alleine, gemeinsam? Wie ist das bei euch?
Die sind jeden Tag. Also natürlich sind sie jeden Tag, weil wir über Übung sprechen und weil wir über eine Lebensform sprechen, zu der Stille unabdingbar dazugehört. Sie sind einzeln, also individuell, und sie sind gemeinschaftlich. Also wir haben in unseren gemeinsamen Gebetszeiten, die dreimal am Tag sind, immer einen Moment der Stille drin. Und wir haben es immer so also man versucht grundsätzlich nicht ins Gebet zu rennen, zu stürmen, sondern ein bisschen Zeit auch vorher schon zu haben. Und ich finde auch, wer ins Gebet rennt, braucht gar nicht ins Gebet zu gehen, weil dann brauche ich nämlich die ganze Zeit des Gebetes über, um irgendwie anzukommen. Und dann ist das Gebet aber auch schon wieder vorbei, nach einer halben Stunde oder so etwas. Also wichtig zu gucken, worauf gehe ich zu? Das heißt also vor der Gebetszeit und auch wenn sie morgens um 17:45 ist, dann ist davor natürlich noch früher, vor 17:45, was für bekennende Langschläfer wie für mich ein Problem ist. Aber egal, also zumindest 3, 4, 5 Minuten vorher da zu sein und zu sagen, okay, hier bin ich. Und diese Bereitschaft auch in der Stille herzustellen. Das gehört dazu, aber in den Gebetszeiten selbst haben wir auch immer Momente. Nach der Lesung beispielsweise des biblischen Textes ist Stille. Manchmal ist die Fürbitte, die wir als Gebetsgemeinschaft haben, mit Anleitung und dann ist schweigendes Gebet und wir richten uns gemeinsam aus. Manchmal ist es in der Anbetung so. Also es ist alles ruhig. Die Seele geht zu Fuß, sie muss hinterherkommen. So ist es. Also das sind die gemeinschaftlichen Elemente. Und danach ist ja immer noch Zeit bis zum Arbeitsbeginn, so ungefähr eine Stunde, für Frühstück und eigene Textmeditation. Das sind so die sozusagen verankerten Orte, an denen es geht. Und ich, für mich ist es gut, wenn es morgens ist. Weil wenn ich mir am Nachmittag überlege, jetzt müsste ich noch Stille machen, dazu ist mein Leben zu hektisch. Der andere Ort, an dem es für mich noch ist, aber das sehen meine Schwestern, glaube ich, in Teilen nicht so, aber für mich ist es ein wichtiger Ort, ist das Auto, wenn ich unterwegs bin. Also Auto ist ja auch ein Beichtstuhl, aber ich bin ja alleine unterwegs, also mit dem Herrn alleine unterwegs. Und ich brauche von Selbitz nach Erlangen ungefähr 1,5 Stunden. Das heißt, das ist für mich der Moment, wo ich sozusagen in der Stille dann dort einsammle, was an dem jeweiligen Ort war, von dem ich komme. Und ab der Hälfte der Strecke richte ich mich aus auf dem Ort, der kommt. Das heißt, auch wenn ich von der Uni zurückkomme, so bis Bayreuth ungefähr, segne ich meine Studierenden oder denke drüber nach, wie der Tag war und so weiter, also in dieser Ausrichtung. Oder ich gebe Zuhörer auch Fußball und solche Sachen, das ist auch, das ist jetzt nicht hier alles immer so in dieser Weise, ne? Aber das ist so wie ich es lebe, ne? Und so wie ich es eingeübt habe. Und dann ab Bayreuth schaue ich, okay, ich fahre jetzt zu meinen Schwestern, das und das sind vielleicht die Themen. Und da hilft es natürlich, in der Stille zu sortieren.
Gibt es auch so ein Ritual oder gibt es so einen Ort, der dir besonders leicht fällt, um dann still zu werden? Oder gibt es einen Ablauf, den du gerne dir nimmst oder vielleicht eine Kerze, die du anzündest? Gibt es sowas, was dir hilft?
Ja, es gibt sozusagen einen festen Ablauf. Also ich habe natürlich zünde ich eine Kerze an und natürlich habe ich meine Gebetsecke in meinem Zimmer, die entsprechend auch eingerichtet ist mit Dingen, die mir wichtig sind oder mit Worten, die gerade wichtig sind. Und ich habe ein Hingabegebet, was ich immer spreche am Anfang und was am Ende da landet. Und hier bin ich, also was ich vorhin sagte, und die Zeit ist dir geweiht. Und ich schließe es dann natürlich auch ab. Also es ist eingebettet in diesem, ne? Das ist kein, oh, jetzt muss ich gehen und dann verschwinde ich, sondern Qualitätszeit will eingerahmt werden. Und damit auch klar ist, jetzt hat es diesen Raum und danach hat das andere ja auch seinen Raum, ne? Und seine Berechtigung. Also danach renne ich aus dem Haus raus, mache wilde Dinge und all dieses. Aber dass das klar ist, dass es einen Rahmen hat und dass auch klar ist, dass dieses Lebensgespräch da mit Gott eingebettet ist in diesen Rahmen.
Bist du schon mal eingeschlafen in der Stille?
Oh ja.
Ehrlich?
Ja, natürlich. Natürlich, aber ich denke dann einmal an Teresa von Avila, die gesagt hat, wenn man betet und dann einschläft und dann wieder betet, zählt der Schlaf als Gebet. Also klar, also wir haben manchmal, also gerade in der Passionszeit, im Zugehen auf Ostern oder im Advent, Nachtgebete von 2 bis 3, die alle 20 Minuten einen kleinen Impuls haben und der Rest ist Schweigen. Und da bin ich durchaus schon mal eingeschlafen, weil das ein Teil meiner Tiefschlafphasen eigentlich ist. Das gibt es auch. Und manchmal bin ich einfach auch so kaputt, dass ich in der Gebetsecke liege und sage, Herr, du weißt schon, du weißt schon. Und dann ist es zu Ende.
Du hast gerade vor kurzem erst eine längere Zeit, eine Exerzitienzeit gehabt in der Stille. Das klingt fast wie eine Woche Urlaub.
Oh nein. Also mein vorheriger geistlicher Begleiter, ein Jesuit, hat mal zu mir gesagt, verwechseln Sie niemals Exerzitien mit Urlaub. Denn Exerzitien sind Arbeit am inwendigen Menschen. Insofern nein, das ist kein Urlaub. Exerzitien sind, in diesem Fall waren es nur 7 Tage, normalerweise sind die kleinen Exerzitien 10 Tage, sind 10 Tage im Schweigen. mit 4 Gebetszeiten ungefähr, die dann ein bisschen länger sind und unterschiedlich gestaltet sind, ein Gespräch am Tag, und die dienen sozusagen der Seelenhygiene und der Revitalisierung der Gottesbeziehung, so würde ich es mal sagen. Also dass da wirklich ganz am Stück Raum ist für die Auseinandersetzung. Und das ist, glaube ich, auch der Ort, wo sozusagen auch etwas erneuert wird, ne, und wo die Ausrichtung nochmal neu ist. Bei den Schwestern in Nürnberg, bei denen ich immer übernachtet habe und dann am Ende, am letzten Tag mit der Oberin gefrühstückt hat, die hat mich am Morgen immer gefragt, und frisch bekehrt, wenn ich aus den Exerzitien gekommen ist. Und ein bisschen fühlt sich so an, ich fühle mich danach immer wie frisch geduscht nach den Exerzitien, auch wenn die Tage hart waren. Und Tage im Schweigen mit sich selbst, mehrere Tage, finde ich hart. Also ich finde ab Tag 4, 5 oder so, wenn man keine Kraft mehr hat, sich selbst zu beschubsen und sich einzureden, dass alles schon in Ordnung ist und dass man keine Fragen hat und dass die Gottesbeziehung Paletti ist, dann, ich zumindest, habe dann keine Kraft mehr ab Tag 4 und 5, und dann geht's richtig in den Untergrund. Und der ist, wie bei jedem Menschen, selten schön. Und Untergrund in Stille angeguckt, wo man nicht sozusagen das kompensieren kann, indem man, was weiß ich, Netflix, Leute anschnackt und sonst irgendetwas, das ist hart. Und dann zu bleiben, also dann einfach zu bleiben und auch im Gespräch mit der geistlichen Begleitung zu sagen, was machen wir denn jetzt? Welchen Bibeltext lesen wir jetzt? Was spricht da rein? Was führt da wieder raus? Was soll ich vielleicht auch lernen und verstehen, ne? Oder auch entscheiden und ändern? Das ist hart. Insofern, ich finde, Exerzitien sind harte Arbeit, weil der innere Mensch wächst, wenn es gut läuft, ne? Manchmal passiert auch gar nichts, aber wenn es gut läuft, wächst der innere Mensch, und Wachstumsschmerzen gehören eben dazu.
In der Bibel gibt es den Satz, sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Also die Chance, dass wir Gottes Stimme hören können in der Stille. Du hast es auch schon gesagt, aber wie merke ich denn, oder wie merkst du, dass Gott spricht?
Oh, das wäre toll, wenn das so einfach wäre. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Ja, es ist immer Gottes Wort in Menschenwort. Was ist meine Seele, was ist er? Das ist ja die Kernfrage von allen, ne? Und nehme ich mich jetzt so wichtig, dass ich denke, ich habe Gott gehört? Das finde ich ganz, ganz, ganz heikel. Wie merke ich? Ich persönlich ist ganz jesuitisch, würde ich sagen, die Frage nach dem inneren Frieden. Habe ich Frieden mit etwas? Bin ich so in der Indifferenz, also in der Gleichbedeutsamkeit der Dinge, die vor mir liegen, dass das alles geht? Habe ich Frieden damit, wenn es in die eine Richtung geht? Und hätte ich auch Frieden damit, wenn es gleichsam auch in die andere Richtung gehen würde? Also diese Form. Und es gibt ja tatsächlich so Momente, ich glaube, das kennt jeder, wo man den Eindruck hat, jetzt ist alles im Lot. Also stimmt. Und es mag völlig irrational sein, was da für eine Entscheidung rauskommt, aber du hast den Eindruck, jetzt ist alles im Lot. Und dann würde ich schon sagen, das ist ein Punkt, der sowas wie ein Fundament werden kann, also ein weiterer Schritt, den es zu gehen gibt. Gerade wenn man Entscheidungen fällen muss und so weiter, da kann man ja hin und her denken und Pro und Contra aufschreiben und so. Aber ich glaube, in letzter Instanz, wenn meine Frage ist, und Herr, wie willst du? Denn alles, was ich tun will, ist dir zu folgen. Dann kann ich es im Grunde nur hinhalten und hoffen, dass irgendwann sich dieses einstellt, das könnte es sein, da ist der Weg oder da ist ein Bild, da ist ein Wort oder so etwas. Aber auch das ist unverfügbar. Also ich kann auch nicht sagen, stille an und dann kommt das Reden Gottes. So funktioniert es nicht. Es ist vollkommen unverfügbar. Wäre es anders, er wäre nicht Gott. Insofern ist unser Job auf unserer Seite der Ewigkeit, denke ich, das auszuhalten, dass es so ist, und dann nach bestem Wissen und Gewissen gehen. Und ich denke dann immer, wenn er es irgendwie anders gewollt hätte, er wird es schon sagen. Er wird es an irgendeiner Stelle schon sagen, weil entweder eine Tür zugeht oder sonst irgendetwas oder etwas klar wird, dass es schwierig wird oder vielleicht auch nicht gewollt ist oder dass irgendwie etwas durcheinander kommt, verwirrt wird in der Seele. Also so, das sind so Dinge, auf die man, glaube ich, gucken kann, auf die ich zumindest gucke. Und dann gehe ich nach bestem Wissen und Gewissen und mit großer Leidenschaft, und dann kracht es natürlich auch mal, ist ja gar keine Frage. Die Brucherfahrung gehört zu jedem Leben dazu. Und dann geht's weiter.
Aber hast du schon mal erlebt, dass du wirklich in der Stille das Gefühl hattest, da spricht jetzt gerade Gott zu dir?
Im Sinne einer Audition. Also er steht neben mir und sagt, hey, Schwester Nicole. Einmal in meinem ganzen Leben. Und ich war zutiefst erschrocken und habe gesagt, ich möchte das nicht noch einmal erleben. Ich war zutiefst erschrocken. Das war bei uns in der Kapelle. Ich werde das nicht weiter ausführen. Und ich war wirklich abgrundtief erschrocken. Und ich habe in dem Moment zwei Dinge verstanden. Erstens, das, was ich gehört habe, war vollkommen wahr. Es war vollkommen wahr. Und ich meine es vollkommen im Sinne von vollkommen. Und das Zweite war, ich möchte das wirklich nie wieder erleben. Weil es mich so, ja, das war wie ein Erdbeben. Also im Erdbeben bist du ausgeliefert und die ganze Erde wackelt. Du kannst dich festhalten, es bringt nichts. Die Erde wackelt. Und so habe ich das erlebt. Aber das sind sozusagen die spektakulären Ereignisse. Und ich bin froh, dass es nur einmal gewesen ist. Es gibt sicherlich Menschen, die das öfter erleben. Vielleicht verkraften die das besser als ich. Also ich habe das nicht. Also es hat mir sehr geholfen. Ne? Das war gar keine Frage. Aber ich verkrafte das nicht. Das verkrafte ich nicht. Ansonsten sind es eher tatsächlich Bilder. Also in meinem Gebet sind es in erster Linie Bilder, die aber gut zu unterscheiden sind, ob das jetzt meine Wunschvorstellungen und Sehnsüchte sind. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, habe ich Frieden, ja oder nein? Dann sind sie gut anzugucken. Oder es sind Träume oder es sind tatsächlich einzelne Worte aus der Bibel, die dann weiterführen.
Ich selber finde es sehr schwierig im Alltag, jetzt in meinem Berufsleben, Familienleben still zu werden. Und morgens, wenn die Kinder aus dem Haus sind, da ist manchmal so ein kleines Zeitfenster oder abends, wenn ich im Bett liege. Aber auch da ist die Versuchung groß, noch irgendwas zu erledigen. Ist es schwieriger geworden, still in unserer Zeit still zu werden?
Das weiß ich gar nicht, weil es gab immer jedes Alltagsleben, jedes Leben ist actionreich. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich denke, dass ich als Ordensmensch ein total privilegiertes Leben führe, weil durch die Struktur, die wir haben, ja solche Momente schon vorgegeben sind. Also ich habe hohen Respekt vor allen Leuten, die nicht im Orden sind und das in dieser Weise leben. Ob das jetzt sozusagen in Anführungszeichen schlimmer geworden ist, das weiß ich nicht. Wir reden wieder über Übung und wir reden über Dinge, die wir uns sonst ja auch gönnen und wir könnten uns ja auch die Stille gönnen.
Hast du da einen Tipp? Also wie kann ich als jemand, die nicht im Kloster lebt, Stille irgendwie in meinen Alltag integrieren?
Ich könnte zuerst bei Kloster auf Zeit ein bisschen mit unterwegs sein und ein Gefühl dafür kriegen, auch für die Schönheit der Stille und für das, was passiert und für das Unaufgeregte. Und ich glaube, und das ist auch die Erfahrung, die wir mit Frauen haben, die bei uns Kloster auf Zeit machen, und ich glaube, dass das nochmal anregt und motiviert, diese 5 bis 10 Minuten, wir reden ja gar nicht über mehr, ne, am Morgen einen Ort zu haben, sich bereitet zu haben, sich hinzusetzen, eine Kerze anzuzünden und zu sagen, so, okay, ja, diesen Tag mit dir und hier bin ich. Mehr ist es ja gar nicht. Also das heißt, ein bisschen die Erfahrung damit gemacht zu haben, wie wohltuend das ist, sodass es nicht ein Termin auf der Agenda ist, sondern etwas, was zum Leben dazugehört. Und dann betet es ja sowieso von selbst in einem über die Zeit, also über die Jahre allerdings. Aber dann tut es das.
Das heißt, so ein erster Schritt wäre wirklich einfach zu sagen, morgens oder wann es im Alltag passt, 5 Minuten.
Der erste Schritt wäre, sich einen Ort zu schaffen. Ein Ort, wo du ankommen kannst und der dafür reserviert ist. Also so etwas letztlich wie ein heiliger Ort und zu sagen, das ist der Ort und wenn ich da sitze, weiß auch irgendwann mein Körper nach 2 Jahren, ah, jetzt.
Nach 2 Jahren.
Ja, na gut, das ist eine fakultative Zahl. Also jetzt kann ich aufatmen und ich habe ein Gespür dafür. Ne? Also so ein bisschen wie der Pavlovsche Hund ist es dann letztlich. Ne? Also die Gewöhnung daran, das dürfen wir nicht unterschätzen, wie unser Körper sich in dieser Weise dann daran gewöhnt. Also das Erste ist, einen Ort zu schaffen und die Entscheidung gefällt zu haben, ja, das möchte ich. Und das Zweite ist, gnädig mit sich zu sein, wenn es mal nicht klappt, weil es ist so alles beschäftigt und alles schwierig und so weiter und so weiter. Und dann ist es mal nicht drin. Wenn ich morgens um 5 aus dem Haus muss, setze ich mich auch nicht um 4 hin zum stillen Gebet, sondern dann versuche ich im Auto mit dem Herrn das sozusagen nachzuholen. Also da barmherzig zu sein, ne? Das ist ja kein Wettbewerb, sondern es soll ja auch dienen. Und dann ist zu überlegen, was ist für mich eine gute Zeit? Ist es vielleicht eher der Mittag oder der Abend? Ist es der Tagesrückblick vom Schlafengehen? Das ist ja auch eine Form von Ausrichtung. Für mich ist es halt der Morgen, weil ich denke, ich bin viel aufgeräumter, wenn ich in dieser Weise in den Tag gehe und weiß, alles, was auch an Dramen passiert, das ist eingebettet. Also das vergesse ich natürlich unterwegs am Tag, aber zumindest war ich mir dessen am Morgen schon mal sicher. Das muss dann jeder gucken. Und dann kann es im Grunde losgehen.
Jetzt sind wir schon am Ende vom Podcast angekommen. Ich fand, das war jetzt fast wie so ein kleines Schlusswort. Es kann losgehen, nämlich jetzt. Ich habe noch drei Fragen zum Schluss. Das ist so eine kleine Rubrik. Drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Und die haben jetzt gar nichts mit dem Thema Stille zu tun. Armut, Keuschheit und Gehorsam sind drei Hauptregeln der Christusbruderschaft in Selbitz. Welche davon fällt dir denn am schwersten?
Keine Frage, Gehorsam. Meine Generation findet Gehorsam am schlimmsten. Ich bin ein selbstdenkendes, individuelles Wesen und alles wunderbar mit der Selbsthingabe an Gott. Aber wenn Gott durch Menschen spricht und Gehorsam einfordert, wird es heikel für mich. Dann muss ich ringen, aber es geht.
Und was ist genial daran? Einfach genial daran, Schwester zu sein?
Absolut privilegierte Lebensform, absolut. So viele spannende Menschen, aber permanent mit Menschen unterwegs zu sein, die Gott suchen, gemeinsam mit ihnen Gott zu suchen, es herauszufinden. Und im Grunde ist Ordensschwester zu sein ein permanentes Staunen über das Wirken Gottes, auch in den übelsten Situationen, dass da noch die Gottesbegegnung drinsteckt und über dieses ganz andere Gottes, dieses ganz andere Dasein Gottes, ein permanentes Staunen. Also alles immer neu. Ich würde nie was anderes machen wollen.
Samstagnachmittag, du hast die Wahl, Stille, spazieren gehen oder Fußball schauen.
Oh, schwierig. Ich würde in der Stille Fußball schauen. Spazieren gehen ist nicht so meins, aber Samstag ist natürlich, nun gut, zweite Liga ist in erster Linie am Sonntag.
Verrat uns kurz deinen Verein.
Der FC St. Pauli seit ungefähr 35 Jahren.
Schwester Nicole, vielen herzlichen Dank, dass du da warst und jetzt wünsche ich dir eine gute Heimfahrt.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da war. Schönes Gespräch.
Was für eine tolle Frau. Ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr mich auf Instagram oder Facebook besucht. Und vor allem, wenn ihr ganz vielen von meinem neuen Podcast erzählt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.